Deutschlandfunk.
Der Krieg geht in den Winter. Schon das vierte Mal. Und in der Ukraine ist die Lage wahnsinnig angespannt, sagt auch Korrespondentin Rebecca Barth.
Wir haben eine Gesellschaft, die im vierten Kriegsjahr ist, die müde ist, die erschöpft ist, die keine Perspektive für sich sieht, die eben ständig Angehörige, enge Freunde, Verwandte an der Front verliert und im Winter im Kalten und im Dunkeln sitzt.
Dazu kommt innenpolitisch ein Korruptionsskandal, der das Vertrauen in die Regierung schwächt. Und außenpolitisch versucht man, irgendwie Einfluss zu nehmen, nicht übergangen zu werden, wenn über die Zukunft der Ukraine gesprochen wird. Ein Problem dabei, auf Russland Druck aufzubauen, das bleibt schwierig.
Naja, leider muss Russland aktuell nicht unzufrieden sein damit, wie es in der Ukraine läuft,
sagt Leslie Schübel, Russland-Expertin. Wir fragen uns heute, wie viel Kraft hat die Ukraine noch?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast schauen wir jeden Tag auf ein aktuelles Thema und sprechen drüber. Dafür versuchen wir, verschiedene Perspektiven zu liefern und diese einzuordnen. Jetzt hat man viel gelesen vom sogenannten Friedensplan, den US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen hat. Die Ukraine und die EU, die versuchen Einfluss zu nehmen. Russland sagt erstmal wenig dazu und greift weiter an. Und in der Ukraine hoffen viele Menschen darauf, dass dieser Krieg bitte endlich aufhört. Rebecca weiß das aus vielen Gesprächen.
Ich bin Rebecca Barth, ich bin ARD-Korrespondentin in der Ukraine.
Rebecca, was hörst du von den Leuten? Wie geht's den Menschen, für die jetzt der nächste Kriegswinter anfängt?
Die Menschen sind furchtbar erschöpft. Ich glaube, das größte Problem ist dieses Gefühl von Perspektivlosigkeit, von Auswegslosigkeit. Und in der Kombination eben damit, dass der Krieg im vierten Jahr ist, ein weiterer kalter, dunkler Winter bevorsteht. Und ja, die Menschen sich immer lauter fragen, wie lange halten wir denn das eigentlich noch durch? Mhm. Und das hatten wir am Anfang des Krieges ja so nicht. Da war die Motivation ganz groß und auch die Überzeugung, die Ukraine, wir können uns verteidigen. Und ich nehme doch immer größere, lautere Selbstzweifel wahr. Und die Leute haben große Sorgen und keine Perspektive.
Wenn du sagst, wie lange halten wir das noch durch? Wie sieht denn das eigentlich militärisch gerade aus bei der Ukraine? Also wie steht man denn da? Vielleicht auch im Vergleich zu, wo man vor einem Jahr war.
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Betrachtungsweisen. Die negative und die positive. Hm. Die Betrachtungsweise sozusagen auf die Details und wenn man ein bisschen rauszoomt. Wenn man sich das Klein-Klein anschaut, dann ist man bei der negativen Auslegung. Da kann man sagen, die Ukraine hat in diesem Jahr so viel Territorium verloren wie in den vergangenen Jahren nicht. Das heißt, die Russen rücken verhältnismäßig schnell vor. Die Personalprobleme auf ukrainischer Seite sind massiv. Es ist auch ein Thema, über das wir schon seit längerem berichten. Aber jetzt gerade zeigt es sich eben enorm. Die Lücken in der ukrainischen Verteidigung aufgrund des Personalmangels sind sehr groß. Russland hat mehr Soldaten, Russland hat mehr Material, Russland hat mehr Ressourcen auf allen Ebenen. Und die Ukraine hat da große Probleme. Der Ukraine ist der wichtigste Partner mit den USA unter Trump weggebrochen. Und den russischen Streitkräften gelingt es zunehmend, die Logistik der ukrainischen Armee zu kontrollieren, vor allem mit Drohnen. Und das führt zu immer größeren Problemen. Die Soldaten sind müde. Viele von denen sind seit 11 Jahren im Krieg, seit fast 4 Jahren im Krieg. Oder vor kurzem eingezogen worden, schlecht ausgebildet, nicht sonderlich motiviert. Die positivere Sichtweise auf das Ganze wäre, ja, aber die Russen versuchen seit 11 Jahren den Donbass einzunehmen und schaffen es ja nicht. Ne? Und in dem Sinne ist es sozusagen positiv, dass die Ukraine überhaupt schafft, dieser Streitmacht etwas entgegenzusetzen, obwohl man so viel kleiner ist, mit so viel weniger Ressourcen. Mhm. Also man performt besser als von vielen westlichen Geheimdiensten gedacht, aber allgemein war die Lage auch schon mal besser und es ist gerade eine sehr kritische Situation für die Ukraine.
Eine kritische Situation für die Ukraine. Das macht es schwierig zu verhandeln, denn Russland weiß das natürlich auch. Greift weiter Städte und ihre Einwohner an, zerstört gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur und ist in einer guten Position, sagt Leslie Schübel.
Mein Name ist Leslie Schübel, ich arbeite bei der Körperstiftung und setze mich da vor allem mit insgesamt internationaler Politik und insbesondere Russland und russischer Innen- und Außenpolitik auseinander.
Jetzt erinnere ich mich, dass wir die letzten 3,5 Jahre oft gehört haben, wie lange hält Russland das noch durch? Aber gibt's gerade für Russland überhaupt versorgungstechnisch Probleme? was den Nachschub an Soldaten oder Waffen angeht?
Naja, Russland verliert täglich rund 1000 Soldaten. Das sind viele. Und Quellen der Moscow Times zufolge gibt Russland 22 Millionen US-Dollar am Tag für Militärrekrutierung aus. Und diese Zahl ist seit Beginn der Vollinvasion massiv gestiegen. Und ja, diese Geldanreize funktionieren gut, um Soldaten anzuwerben. Und deshalb kämpfen aktuell die meisten russischen Soldaten sogar weitestgehend freiwillig in der Ukraine. Und dieser Krieg ist für viele russische Familien quasi zu einem Geschäftsmodell geworden. Das heißt, im Vergleich zu der Ukraine hat Russland bedeutend größere Personalressourcen, die zum jetzigen Zeitpunkt sogar noch ohne Zwang größtenteils ausgeschöpft werden können. Und was die Waffen angehen, würde ich unterscheiden zwischen kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Kurzfristig schafft Russland es offenbar recht gut, die Produktion und Nachschub an Munition, Raketen, gepanzerten Fahrzeugen, Drohnen hochzufahren und hochzuhalten. Das funktioniert dank massiv staatlich unterstützter Kriegswirtschaft und ja, Umstellung auf Rüstungsproduktion. Mittelfristig sieht es nicht ganz so gut aus für Russland. Da gibt es strukturelle Probleme in der Rüstungswirtschaft wegen der Sanktionen, wegen großer Importabhängigkeiten, wegen veralteter Produktionsanlagen, wegen Fachkräftemangel auch. Und das setzt mittelfristig dieser hohen Kriegsproduktion durchaus Grenzen. Und ja, langfristig verschärft sich dieser Prozess dann nur. Also die Fähigkeit, hochwertige und moderne Waffen herzustellen und technologische Innovation zu bringen, was in so einem Krieg auf lange Sicht auch wichtig ist, wird immer fraglicher.
Und Sie haben es gerade schon angerissen, wie das in Russland selbst ist. Wenn wir da noch mal kurz auf die Stimmung schauen, gibt es eigentlich irgendeine Form von Druck auf Putin, auf die Führung, den Krieg zu beenden? Spüren die Menschen die Sanktionen oder gibt es da wirklich einfach gar keinen Widerstand?
Diese Frage ist aus zwei Gründen kompliziert zu beantworten. Also erstens braucht sich Putin keine Sorgen zu machen, dass seine eigene Bevölkerung seine kriegerischen Machenschaften beeinträchtigen wird. Aber zweitens ist die Stimmung in Russland trotzdem auf einem Tiefpunkt. Also die Menschen spüren die Sanktionen. Wir sehen diesen Tiefpunkt an Faktoren, also wenn man in Russland eine Umfrage macht, werden die wenigsten sagen, wir sind total unzufrieden mit unserer Führung, auch wenn man das in den Umfragen zunehmend so ein bisschen erkennen kann. Aber man sieht zum Beispiel, dass in Russland der Alkoholkonsum signifikant gestiegen ist. Es gibt Zahlen, die belegen, dass die Menschen von Bier auf Wodka umsteigen bei ihrer Alkoholwahl. Es wurden nie in Russland mehr Antidepressiva verschrieben. Die Geburtenrate geht zurück und das trotz riesiger religiös-patriotischer Kampagnen für mehr Kinder und gegen Abtreibungen. Leider muss man allerdings sagen, die Russinnen und Russen sind nicht kriegsmüde, weil sie ein Problem mit dem Krieg haben. Sie haben nicht unbedingt ein Problem mit dem Sterben und Morden in der Ukraine, sondern sie sind kriegsmüde, weil sie keine Lust auf lange Visaprozeduren bei Reisen haben, weil sie keine Lust haben auf langsames Internet. Chinesische Produktion haben sie keine Lust drauf und noch mehr Repressionen.
Okay, und jetzt haben wir seit einer Woche ungefähr wieder neue Gespräche, Verhandlungen. Es geht um den 28-Punkte-Plan, also damit hat es angefangen, Trumps 28-Punkte-Plan für die Ukraine. Wie verhält sich Russland gerade in den Verhandlungen?
Meiner Einschätzung nach könnte es für Russland aktuell kaum besser laufen. Und ich würde sagen, dafür gibt es drei Hauptgründe. Einmal das Kriegsziel, was nie explizit gesagt wurde, aber meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Kriegsziel war, nämlich auf Augenhöhe mit den Amerikanern und über die Köpfe Europas hinweg zu sprechen. Das haben sie ganz offensichtlich erreicht. Außerdem arbeitet Russland seit langem daran, das transatlantische Verhältnis und die europäische Einheit von innen heraus zu zersetzen. Und genau das sehen wir aktuell. Und wenn man sich diesen Plan anguckt, zumindest in seiner ursprünglichen 28-Punkte-Form, ist es quasi eine Niederschrift der russischen Kriegsziele. Das einzig Überraschende meiner Einschätzung nach war die Einbindung oder die Option zur Einbindung der Ukraine in die EU. Aber prinzipiell kann Russland sich gerade erstmal zurücklehnen und zuschauen, wie die Europäer verzweifelt versuchen, die Situation zu beeinflussen und wie Selenskyj sich einfach jetzt vor einer unmöglichen Wahl sieht. Also wie Selenskyj selber es formuliert hat in seiner Rede, kurz nachdem dieser Plan öffentlich wurde, können sie entweder ja den Verlust ihrer Würde damit besiegeln oder das Risiko, einen sehr, sehr wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Partner zu verlieren, nämlich die USA.
Ja, den Ton, der ist im Kopf geblieben. Frau Schübel, viele, die das in den Nachrichten ein bisschen mitverfolgen, die haben das Gefühl, glaube ich, seit Trump wieder im Amt ist, hatten wir jetzt schon mehrfach die Situation. Trump legt irgendeinen Plan vor. Die Europäer und Selenskyj versuchen, den abzuschwächen. Russland sagt am Ende immer nein. Kann man das so zusammenfassen? Und was ist das eigentlich? Also ist das so ein Spiel auf Zeit, weil Russland eben gar keinen Druck hat, hier irgendetwas zuzustimmen?
Ja, ich befürchte, das kann man so zusammenfassen. Allerdings ist der aktuelle Plan jetzt durchaus der bisher umfassendste und am meisten ernstzunehmende. Der hat jetzt auch die größten Auswirkungen gehabt, vor allem für die Reaktion in Europa. Dass Russland sogar bei diesem Plan, der ja wirklich nur als russlandfreundlich zu beurteilen muss, so schnell die Zustimmung verleugnet hat oder sogar noch mehr Bedingungen formuliert, deutet darauf hin, dass Putin nicht die geringste Absicht hat, jegliche Zugeständnisse zu machen. Russland bleibt als Aggressor bei seinen Maximalforderungen. Und wir haben ja Putin jetzt in den letzten Tagen auch sagen gehört, dass er seine Kriegsziele entweder mit diesem Peace Deal oder militärisch erreichen wird. Deswegen würde ich sagen, Druck scheint Putin da aktuell gar nicht zu verspüren.
Das sind keine tollen Aussichten für die Ukraine, was die Verhandlungen angeht. Frage an Korrespondentin Rebecca Barth. Was ist denn jetzt gerade die Strategie der Ukraine bei dem Thema?
Ich glaube, vor allem geht es der Ukraine darum, dass sie alles dafür tun, dass Donald Trump das Land nicht komplett fallen lässt. Weil die Amerikaner haben natürlich eine große Macht, einen großen Hebel, den sie hier einsetzen können. Das ist die militärische Unterstützung, vor allem im Bereich des Austausches von Geheimdienstinformationen, von Aufklärungsdaten. Was die Unterstützung mit Waffen, und da sind wir vor allem beim Thema Flugabwehr angeht, da kann man noch Lösungen finden, wie es jetzt ja auch schon passiert ist. Das heißt, die Europäer kaufen praktisch für die Ukraine Waffen bei den Amerikanern. Mit Geld, davon geht man zumindest hier aus, kann man bei der amerikanischen Administration unter Donald Trump immer doch auch etwas bewegen. Aber Aufklärungsdaten auszutauschen, da ist man doch weitestgehend abhängig von den Amerikanern. Und man hofft eben, dass Donald Trump nicht einfach irgendwann zu dem Punkt kommt, dass er sagt, also ich habe jetzt keine Lust mehr auf diesen Konflikt. Das wäre sozusagen die Katastrophe aus ukrainischer Perspektive. Aber ganz generell ist die Situation natürlich jetzt so, man hat diesen sogenannten Plan. Jetzt ist der ja aber nach einigen Verhandlungsrunden so in der Form vom Tisch.
Ja.
Aber die ganze Geschichte zeigt natürlich, wie sehr die Europäer übergangen werden, vor allem wie sehr die Ukraine übergangen werden. Und sie werden übergangen, weil man sie nicht als wichtig betrachtet.
Wie gehen denn Präsident Selenskyj und sein Team denn damit um? Was sind sie vielleicht auch mittlerweile auch bereit zu opfern, wenn man merkt, okay, wir werden sowieso übergangen, vielleicht ist es unsere einzige Wahl?
Also die Linie des ukrainischen Präsidenten offiziell ist, er hat ja nicht viel Spielraum, ist immer, das ergibt sich konstruktiv, gesprächsbereit. Es ist ja schon fast wie ein Ritual, auch in Westeuropa zu sagen, ja, vielen Dank, Donald Trump, für deine Friedensbemühungen. Daran glauben tut natürlich hier in der Ukraine niemand so richtig, weil man ja weiß, naja, über Krieg und Frieden entscheidet im Endeffekt Wladimir Putin. Wladimir Putin kann diesen Krieg morgen beenden, indem er einfach die Kampfhandlungen einstellt. Und Selenskyj tut da das Einzige, was er zumindest im Außen tun kann. Na, er versucht mit Donald Trump im Gespräch zu bleiben, aber ist da ja in vielen Bereichen doch machtlos. Die Frage hier ist nicht, was können wir denn tun, damit Russland, was können wir opfern, damit Russland aufhört, sondern die Ukrainer sind bereit, und das haben sie auch mehrmals schon gesagt, zu sehr schmerzhaften Kompromissen. Und dadurch, dass vor allem in der Ostukraine nicht mehr viel übrig ist von dem, was da mal stand.
Ja.
Diese Städte sind praktisch vom Erdboden verschwunden. Die Russen haben die in monatelangen Kämpfen, auf gut Deutsch gesagt, platt gemacht.
Ja.
Das heißt, da wäre man schon bereit zu sagen, also okay, inoffiziell könnt ihr das jetzt erstmal behalten, aber wir müssen halt sicher gehen, dass ihr danach wirklich aufhört, vorzurücken. Und das ist immer die große Frage für die Menschen in der Ukraine, weil sie glauben nicht daran, dass Putin sagt, ja, ja, okay, gib mir den Donbass und dann höre ich auf, weil das hat er ja schon mehrmals gemacht. Ja, er hat vor dem 24. Februar 2022 auch gesagt, ich habe jetzt nicht vor, die Ukraine zu überfallen. Und naja, gut, jetzt sind wir im vierten Kriegsjahr.
Genau.
Das heißt, auf das Wort des russischen Machthabers gibt hier niemand etwas.
Jetzt sind wir im vierten Kriegsjahr, du hast es gesagt, der Winter steht an, es gibt die Verhandlungen und nicht nur in den außenpolitisch passiert da viel, sondern jetzt ja auch innenpolitisch in der Ukraine. Es gab jetzt die Meldung, das Büro vom Leiter des Präsidialamts wurde durch die Antikorruptionsbehörden, von den Antikorruptionsbehörden durchsucht. Wie beeinflussen eigentlich diese aktuellen Korruptionsvorwürfe die Stabilität in der Ukraine? Wie beeinflusst das vielleicht auch die Verhandlungen gerade, was den Friedensplan angeht?
Ja, das ist wirklich eine große, ja, das ist eine Katastrophe, muss man so sagen, für die Ukraine, für die ukrainische Gesellschaft. Weil was da passiert ist, dass die Regierung Zelensky massiv an Vertrauen eingebüßt hat. Also wir haben eine Gesellschaft, die im vierten Kriegsjahr ist, die müde ist, die erschöpft ist, die keine Perspektive für sich sieht, die ständig Angehörige, enge Freunde, Verwandte an der Front verliert und im Winter im Kalten und im Dunkeln sitzt. Und dann kommt ja dieser große Korruptionsskandal, in dem hochrangige Regierungsbeamte verwickelt sind, enge Vertraute auch des ukrainischen Präsidenten, die, so die Vorwürfe, sich ausgerechnet in der Energiebranche bereichert haben sollen. Aha. Das ist erstmal der Kontext. Und da sagen natürlich viele Menschen, wirklich jetzt, so, wir sitzen hier im Dunkeln und ihr bereichert euch. Das heißt, du bist militärisch geschwächt und die Motivation, jetzt noch ins Militär zu gehen, ist eh gering. Dann kommt der Korruptionsskandal und die Leute sagen wirklich, also, wow, was gibt es jetzt noch für einen Ausweg?
Die Korruptionsvorwürfe sorgen in der Ukraine also innenpolitisch für sehr viel Unruhe. Vor allem, weil es mit dem Leiter des Präsidialamts Andriy Yermak, den engsten Vertrauten von Präsident Volodymyr Zelensky, trifft, der auch die Verhandlungsdelegation in Genf für die Ukraine angeführt hat. Die Debatte um mögliche Friedensoptionen, die geht aber weiter. Und Leslie Schübel hat ja gesagt, das sei der am meisten ernstzunehmende Plan bislang. Aber Frage an Frau Schübel: Was wäre denn vielleicht ein Szenario für Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu sagen, so, jetzt gehe ich wirklich ernsthaft in Verhandlungen. An denen nehme ich vielleicht sogar selbst mal teil.
Ich würde sagen, die zwei Optionen, die dazu führen könnten, dass Putin tatsächlich verhandlungsbereit ist, ist entweder, dass es eine Veränderung gibt in den Eliten im Land selber, dass innenpolitisch der Druck so groß wird, dass sich da, ja, für Putin ein innerer Druck daraus entwickelt. Und die andere Variante ist natürlich militärisch. Also wenn Russland oder wenn Putin, wenn der Kreml den Eindruck hat, diesen Krieg militärisch nicht so gewinnen zu können, wie sie sich das vorstellen, dann wäre eine Behandlungsbereitschaft da.
Okay, da muss man sagen, beides aber Punkte, wo ich jetzt aus dem Gespräch heraushören würde, so richtig realistisch, dass das bald passiert, ist das nicht, oder?
Ja, das befürchte ich auch. Bei den Eliten sehen wir, dass ja eigentlich da ganz gut zusammengehalten wird und da wo undichte Stellen entstehen, da fliegt auch gern mal jemand aus dem Fenster. Und militärisch, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aktuell sieht es da für Russland deutlich besser aus als für die Ukraine. Und das vor allem auch wegen der Partner der Ukraine, die momentan nicht so standhaft hinter der Ukraine stehen, wie das nötig wäre, damit ein tatsächlicher Frieden, ein langfristiger Frieden, bei dem Russland nicht einfach seine Truppen und Waffen zusammenziehen kann, um erneut anzugreifen, da entstehen kann.
Es ist also nicht zu erwarten, dass Putin demnächst so sehr unter Druck steht, dass er verhandlungsbereit wäre. Und für die Ukraine steht der nächste harte Winter bevor. Frage an Korrespondentin Rebecca Barth. Auch wenn es schwierig ist, was glaubst du, wo stehen wir nach diesem Winter? Also wird es dann vielleicht wirklich eine Art Waffenruhe geben? Weiter Krieg? Was ist realistisch?
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, solche Prognosen abzugeben. Ich persönlich gehöre auch zu denjenigen, die Ukraine schon häufiger unterschätzt haben. Ich habe schon häufiger gedacht, irgendwann muss doch dieser Knackpunkt kommen, dieser Breaking Point, an dem es die Menschen einfach nicht mehr packen. Und wurde immer wieder eines Besseren belehrt. Also die ukrainische Gesellschaft ist unfassbar resilient. Und Druck von außen eint sie eigentlich, die Menschen hier.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge, Alissa Ehigiator, Mathis Dirkes, Shukri Gustmann und ich, Nick Potthoff. Eine andere News in dieser Woche war, dass zum ersten Mal ein deutscher Astronaut zum Mond fliegen soll, im Rahmen der Artemis-Mission. Es könnte dabei Alexander Gerst sein und der ist bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk-Podcast Der Tag zu Gast gewesen. Checkt die Folge doch gerne mal aus, findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.